Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Unter diesem alarmierenden Titel hat der Generationenforscher und Psychologe Rüdiger Maas Ende letzten Jahres ein Buch veröffentlicht und damit innerhalb kürzester Zeit die Spiegel-Bestsellerliste gestürmt. Liegt der Erfolg daran, dass Eltern heute immer das Allerbeste für ihre Kinder wollen und der Buchtitel sie vielleicht aufgeschreckt hat? Oder liegt es daran, dass die Symptome unserer Kinder inzwischen nicht mehr zu übersehen sind? Lehrer, Ausbilder, Psychologen rufen schon seit Jahren Alarm. Kinder haben heute eine geringere Konzentrationsfähigkeit als frühere Generationen, eine niedrige Frustrationstoleranz. Sie sind unselbstständiger, haben oft kein Gespür für Grenzen und tun sich schwer, sich in andere einzufühlen. Laut der letzten Alpha-Jugendstudie sind Kinder in Deutschland heute zudem so unglücklich wie nie zuvor. Und das, obwohl sie alles haben. Möglicherweise liegt es eben auch daran, dass sie alles haben. Diesen Verdacht hat Rüdiger Maas und ich freue mich, dass er heute unser Gast in der Lebenshilfe ist. Er ist uns zugeschaltet aus Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Maas.
Hallo, guten Morgen, grüß Sie.
Herr Maas, Sie haben selbst einen sehr bewegten Lebenslauf. Sie haben in Deutschland und Japan Psychologie studiert. Das ist ja ganz spannend. Gibt es da große Unterschiede?
Ja, vor allem im Ansatz der Entwicklungspsychologie ist tatsächlich anders. Aber dennoch ist Japan auch sehr, sehr führend in vielen Forschungsgebieten. Und das muss man eher international sehen. Also bei vielen Themen der Psychologie greifen wir auch in Deutschland oft auf japanische Erkenntnisse oder amerikanische Erkenntnisse zurück.
Aber würden Sie sagen, ist ein Hauptunterschied?
Den habe ich in der Entwicklungsbiologie gesehen, dass man mal zusammengefasst, in Deutschland ist es so, dass ein Kind, das ist mein Kind, ich möchte das Beste aus dem machen, sozusagen, jetzt mal pauschal. Und in Japan ist es so, dass es ein Kind, das muss ich zum Japaner machen. Also es ist wie etwas von außen, das ich dann in Teil der Community machen möchte. Das ist ein großer Unterschied und die Herangehensweise. Also Kinder dürfen bis zum gewissen Alter, ich sag mal bis 3 Jahren oder 4 Jahren, dürfen die alles machen. Also grenzenlos, da gibt es, werden keine Grenzen gesetzt. Und dann kommen die in so eine extreme Mühle von Kindergarten und Schule, das sehr viel Disziplin den Kindern abfordert. Und genau das Gegenteil ist eben von dieser, sag ich mal, freien Kindheit. Das fand ich sehr erstaunlich. Also das kann man sehen, dass Kinder dann auch in zu Hause bei den Familien wirklich alles machen dürfen. Die dürfen Sachen runterschmeißen, passiert gar nichts. Und sobald sie eben in der Schule sind oder in dieser Mühle, dann mit Uniform und ganz diszipliniert, dieser Bruch, das fand ich ganz interessant.
Herr Maas, Sie reisen viel, sind in vielen Teilen der Welt unterwegs gewesen. Sie haben eine Unternehmensberatung gegründet, die Hilfsorganisation MediHelp International, mit der Sie in Krisengebieten unterwegs sind. Dann haben Sie mit Ihrem Bruder ein Institut für Generationenforschung gegründet. Sie haben die Alpha-Jugendstudie, von der ich eben sprach, haben Sie geleitet. Also kurz, Ihr Lebenslauf sprüht vor Unternehmergeist und Aktivität. Da fragt man sich, was haben Sie denn zu unserem Thema passend eigentlich davon von Ihren Eltern gelernt?
Von meinen Eltern? Aha, ich bin im Allgäu groß geworden, in einem sehr kleinen Dorf und hatte, denke ich, immer den Drang, die Welt zu sehen oder dieses Dorf zu durchbrechen oder eben rauszugehen. Was ich von meinen Eltern gelernt habe, ja, schon einiges, aber ich habe mir auch vieles selber angeeignet, ja.
Generation lebensunfähig, haben Sie den Obertitel Ihres Buches genannt. Das klingt sehr hart. Ja. Sieht es wirklich so schlecht aus?
Naja, es ist so, aus der Psychologie weiß ich, wenn jemand Hilfe schreit, passiert nichts. Wenn ich Feuer schreibe, dann eben schon. Und so muss man den Titel auch sehen. Also natürlich ist keine Generation lebensunfähig, weil ja die Lebenswirklichkeit sich immer wieder ändert. Und ich lasse auch offen, ob nicht wir, die analog geprägten, also Menschen, die in einer analogen Welt groß geworden sind, irgendwann lebensunfähig sind, weil es kaum noch Räume gibt, die nicht digital bespielt werden. Also das lasse ich ein Stück offen. Aber aus dem Blickrichtung der analog geprägten kann man das teilweise so sagen. Jedenfalls bekomme ich immer wieder Rückmeldungen auch von Pädagogen, auch von Professoren, Pädagogikprofessoren, die immer wieder sagen, dass das, was ich beschreibe, kann man auch als lebensunfähig so beschreiben. Also ja, kann man. Es ist aber ein harscher Titel natürlich, um da auch auf dieses Thema einfach bewusst zu werden.
Also Sie wollten wirklich, es ist ein Alarmruf, Sie wollten wirklich auf etwas aufmerksam machen und Sie haben gerade schon eine Unterscheidung gebracht, analog digital. Das heißt, der Einfluss der Digitalisierung auf unsere Kinder ist ganz, ganz enorm.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass während zum Beispiel des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie die Jugendlichen bis zu 10 Stunden oder in anderen Worten 72,5 Stunden in der Woche digital unterwegs waren, also auf den digitalen Medien, Social Media und so weiter. Wenn Sie dann nochmal 8 Stunden Schlaf abziehen, da bleibt da gar nicht mehr viel nicht digitale Zeit, wo die Kinder, sage ich mal, die analoge Welt kaum noch kennen. Und wir sehen das immer mehr, dass diese analoge Welt für die Kinder immer unsicherer wird, immer gefährlicher, immer weniger nachvollziehbar und man sich immer mehr in digitale Rückzugsräume zurückzieht. Und das Interessante ist, dass wir einen enormen Zuwachs haben an Überprotektionierung der Eltern, aber eben nur in der analogen Welt. In der digitalen Welt werden die Kinder völlig allein gelassen. Und wir haben in unseren Studien auch festgestellt, dass es fast nichts gibt, was ein 15-Jähriger noch nicht im Netz gesehen hat. Und das Ganze ohne Supervision, ohne Rückkopplung der Eltern. Das wird auch komplett unterschätzt und es werden die Interaktionsmechanismen unterschätzt. Also dopaminfördernde Likes, überhaupt das ganze Addictive Design, diese ganzen Dinge werden auch komplett unterschätzt. So auf jeden Fall unsere Erkenntnis.
Das ist also schon mal eine wichtige Veränderung. Die in den letzten Jahrzehnten dazugekommen ist, eben diese Durchdigitalisierung. Sie haben über Corona und die Folgen von Corona auch geforscht, weil Sie das interessiert hat, weil Sie ja vor allem die Generationen, auch das Zusammenspiel der Generationen besonders interessiert. Was haben die Lockdowns und Co. vor allem verändert da?
Also wir haben, als Corona kam, gingen wir davon aus, dass das für alle Menschen etwas völlig Neues war, was völlig Disruptives. Wir haben plötzlich alle vor etwas gestanden, was eben niemand trainiert hat im Vorfeld. Und da fanden wir es interessant zu sehen, gibt es Generationeneffekte, gibt es quasi Dinge, die durchschlagen, wo Generationen unterschiedlich agieren auf diese geänderte Umgebungskomponente. Und das war ganz erstaunlich, das hatten wir tatsächlich. Also wir hatten eine sehr starke Regeltreue und nicht hinterfragen der Maßnahmen und eher ein höheres Einfordern von Sanktionen bei Vergehen der Maßnahmen der Jüngeren, der unter 25-Jährigen, die populärwissenschaftlich Generation Z gesehen werden. Und wir hatten eine hohe, Offenheit für Regelbrüche bei den 40- bis 50-Jährigen. Das fanden wir ganz erstaunlich, weil es hat sich durchgezogen durch unsere Befragung. Und wir hatten eine Veränderung zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Also der zweite Lockdown, der war viel brachialer als der erste für die Veränderung auch für bestimmte Gewohnheiten. Zum Beispiel hatten wir eine Zunahme an Alkoholkonsum oder Süßigkeitenkonsum. Wir hatten komischerweise auch eine Reduktion am Fleischkonsum. Der ging auch während der Corona-Zeit zurück. Das war erstaunlich, aber auch weniger Sport und so weiter. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man quasi so ein Phlegmatismus sich antrainiert, in Anführungszeichen, den kriege ich viel schlechter weg, als wenn ich eben das Gegenteil mache. Also da gab es tatsächlich Veränderungen. Wir haben auch einen hohen Anteil von Jugendlichen, die auch gelernt haben, wie kann ich zum Beispiel abkürzen in der Schule oder im Studium. Wir schätzen ungefähr 100.000 Bacheloranden, die ihre Bachelorarbeit nicht selber geschrieben haben, sondern über Ghostwriter. Das Gleiche ist im Abitur, wo man auch viele Lücken erkannt hat, die eben digital möglich waren, wo teilweise Lehrer oder auch Dozenten überfordert waren oder gar keine anderen Möglichkeiten gehabt haben. Und das wird sich in 4-5 Jahren, werden wir das dann merken. Wir werden dann merken, wenn dann, oder vielleicht auch jetzt schon, wenn dann eben der Bewerber kommen mit guten Noten, die das aber gar nicht mehr widerspiegeln. So, also da werden wir auf jeden Fall Langzeitfolgen noch haben, was das angeht. Bei den ganz kleinen Kindern haben wir das eigentlich weniger gemerkt. Also da, die haben eher die Masken tragen, das haben die eher spielerisch wahrgenommen. Das war eher so die Eltern, die dann sehr viel Sorgen hatten, die Kinder dürfen jetzt nicht mehr spielen oder nicht mehr am Spielplatz. Die haben dann eben auch sehr viel Sorgen quasi auch in die Kinder reingetragen. So muss man sich das vorstellen.
Man hat ja in der Corona-Zeit viel von der Zunahme von Angststörungen und Depressionen gehört, von psychologischen Praxen, die vollgelaufen sind. Ja. Und wir haben das eigentlich gedacht, das liegt jetzt am Lockdown und so. Aber wenn ich Sie höre und nachdem ich Ihr Buch auch gelesen habe, habe ich den Eindruck, die Wurzeln lagen eigentlich tiefer.
Ja, und viel früher. Also Corona hat natürlich alles nochmal bestärkt, aber das war nur ein Anstieg um 3 oder 4%, maximal 6% bei manchen Störungsbildern. Aber davor hatten wir schon einen enormen Anstieg. Also davor war das schon enorm hoch. Und wenn jetzt die Leute eben hören, oh, 20%, dann vergessen sie, dass es dann vor Corona vielleicht 17 oder 18% waren. Also wir hatten einen großen Anstieg eben weit vor Corona. Corona hat das Ganze nochmal beschleunigt. Natürlich waren die Kinder dadurch länger in der digitalen Welt, aber die digitale Welt gab es schon davor. Oder auch diese Übersättigung, die Überbehütung und so weiter. Das hat ja durch Corona im Endeffekt nur zugenommen, aber es hat Corona ja nicht verursacht. So muss man das sehen. Also da können wir auch Corona ein bisschen aussparen. Corona hat nur bestimmte Dinge eben deutlicher gemacht.
Das ist eine Krise gewesen und hat gezeigt, dass wir nicht krisenfest sind.
Ja, also Corona hat sehr viel sichtbar gemacht. Es hat auch sichtbar gemacht, dass jedes Land sich wieder auf sich berufen hat und eben nicht global ein Virus bekämpft hat. Und so, das sind viele Themen. Aber das Interessante ist eben, dass das eben vor Corona und auch nach Corona eben so weitergehen wird. Diese Dinge, die wir festgestellt haben, eben diese Menge. Wir haben da 5 Themenbereiche ausgemacht, die jetzt enorm auf diese Kinder einwirken. Das ist einmal diese enorme Übersättigung. Also wir haben einfach zu viel. Die Kinder können sich schon gar nicht mehr entscheiden. Es passiert einfach zu viel. 5 Adventskalender, dadurch entwerte ich eigentlich 5. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Oder wenn ich zu viele Weihnachtsgeschenke dem Kind gebe, dass ich dann eigentlich die meisten Geschenke dadurch entwerte. Das war eins, die Übersättigung, diese enorme Zuwachs an Überbehütung oder Überprotektionierung. Die Kinder dürfen eigentlich nichts Unangenehmes mehr erleben. Dann eine enorme Zuwachs an Kompromiss, ja, wie soll ich sagen, Kompromisshaftigkeit. Das heißt also, man geht zu viel Kompromisse ein. Man nutzt dann auch diesen Erziehungsstil, bedürfnisorientierten Erziehungsstil oft als Ausrede zu sagen, ja, ich werde das die Persönlichkeit des Kindes fordern. Dabei verwechsel ich jetzt Bedürfnisse mit Wünschen. Das nimmt zu. Dann haben wir einen gesellschaftlichen Wandel. Wir haben jetzt immer mehr 40- bis 50-Jährige, die keine Kinder haben, wie eben Menschen in dem Alter, die Kinder haben. Also wir haben eigentlich mehr Kinderlose im Alter von 40 wie Kinder, Menschen mit Kindern. Und wir haben einen Anstieg am erstgebärenden Alter. Also im Schnitt sind das jetzt 30,5 Jahre. Jede 10. bis 11. Frau ist über 40 mit ihrem ersten Kind. Das heißt, ich habe 40 Jahre Unterschied zu meinem Kind. Ich gehe viel, viel ängstlicher, viel kognitiver auch an die Erziehung. Zumal ich aber auch 40 Jahre auch einen Lebensstil habe, den ich nicht so einfach aufgeben möchte. Dass diese ganze Gemengelage, das wirkt sich enorm eben auf die Erziehung aus. Und da kommt natürlich die Durchdigitalisiertheit. Und wir haben die erste Elterngeneration, die eben auch digital affin ist, die eben auch im Digitalen mehr oder weniger groß geworden ist, die diese digitalen Räume nutzt, im Sinne von, sobald mein Kind eine Auffälligkeit hat, google ich das. Ungefähr 90% der Eltern machen das, laut Studien der Uni Zürich. Und wiederum 90% dieser Eltern, die es machen, sind davon überzeugt, dass das, was sie finden, gar nicht unbedingt stimmen muss. Das heißt, da ist eine Verunsicherung einfach schon vorprogrammiert. Wir haben eine unzählige Anzahl an Ratgeber, die on top die ganzen Eltern nochmal verunsichert. Jeder Ratgeber sagt was anderes oder meint es besser zu wissen. Und keiner hört mehr auf sein eigenes Bauchgefühl oder auf seine eigene Intuition oder auf seine eigene Vita, wie ich als Kind groß geworden bin, was mir gut getan hat. War das wirklich so toll, dass wenn meine Eltern immer um mich rum waren oder mich immer erreichen konnte übers Handy und so weiter. Also da haben wir gerade eben so eine Richtung, die den Kindern am Ende gar nicht mehr gut tut.
Wenn man sie hört, Übersättigung, Überbehütung, Eltern oft sehr nachgiebig, ängstlich und dann kommt, also das sind die Ursachen. Auf der anderen Seite empfinde ich die Signale, die sie von den Kindern her nennen, also eben Grenzenlosigkeit, manchmal ja fordernd auch oder aber auch hilflos, sie können gar nicht mehr wissen manchmal selber gar nicht mehr, wie ein Kind, das in den Kindergarten kommt, wie sich's anzieht oder so. Manchmal wirkt das auf mich fast wie Verwahrlosung auch.
Das ist nämlich interessant. Unterhalb dieser Überprotektionierung findet genau das statt, was Sie sagen. Das ist eigentlich eine Form von Verwahrlosung. Also wir haben einen enormen Anstieg an Eltern, die zum Beispiel Kinder krank in die Kita bringen. Also auch mit leichten Symptomen, mit leichten Fieber oder auch mit Durchfall. Und das regelmäßig, weil sie einfach auch gar keine Möglichkeit haben. Beide Eltern arbeiten. Man geht davon aus, die Kinder sind in der Kita auch gut aufgehoben oder wenn was, oder man reizt dieses System enorm aus und man hat eben auch gar keine anderen Möglichkeiten. Also da müssen wir gesamtgesellschaftlich mal umdenken, ob es da einfach auch Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten gibt für die Eltern, dann. Also das war wieder ein Vorteil von Corona, dass man eben dann auch Homeoffice machen konnte und dass man sowas eben umgehen konnte. Aber Homeoffice mit Kindern ist eben auch kaum möglich. Mhm. Also das nimmt enorm zu und dass zum Beispiel auch Kinder im Winter mit einem T-Shirt kommen, mit dem Lieblings-T-Shirt, ganz einfach, weil die Kinder das anziehen wollten und die Eltern gar nicht mehr die Zeit oder die Geduld haben, mit dem Kind vernünftig zu sprechen, um dem quasi klar zu machen, dass es draußen einfach zu kalt ist, wird das mit dem T-Shirt abgegeben, so berichten das Erzieher und drückt den Erzieherin den Pullover in die Hand und sagen, ich habe es nicht geschafft, könnten Sie das Kind weiter anziehen oder das probieren. Solche Dinge nehmen enorm zu, ja. Und das ist tatsächlich, kann man als Verwahrlosung, wenn man so möchte, das so sehen. Zumal haben wir festgestellt, und es waren auch Studien aus anderen Ländern, die das ebenfalls festgestellt haben, dass eine enorme Überprotektionierung der Kinder gleiche Symptome hervorruft wie eine enorme Vernachlässigung. Den Kindern fällt es schwer, Interaktionen mit anderen Kindern einzugehen, Kompromisse selber oder Konflikte selber zu lösen, auf fremde Kinder zuzugehen, sich zu äußern, was sie denn wirklich wollen, vernünftig zu sprechen, eben nicht in zwei Wortsätzen, das ist nämlich auch oft der Ungeduld geschuldet, wie zum Beispiel gib Ball, wie heißt das, bitte Ball zum Beispiel. So reagieren dann oft Kinder, man achtet gar nicht mehr auf eine vernünftige Sprache oder auf vernünftige Sätze, weil man einfach oft zu ungeduldig ist. Und auch weil die Eltern sehr oft am Smartphone sind. Also wenn man zum Beispiel auf den Spielplatz geht, da sind drei Kinder und sechs Elternteile, wenn man so möchte, und die Hälfte schaut aufs Handy und das Kind schreit, man legt es weg und sieht dann irgendwie das Kind in der Situation, reagiert dann überpanisch und so weiter. Das sind einfach solche Dinge, wenn die gehäuft vorkommen, haben die eben keine positive Auswirkung auf die Kinder.
Und das Smartphone wird dann gezückt, wenn es wieder ein Foto zu machen gibt. Auch das hat Einflüsse.
Ja, genau. Sie müssen sich vorstellen, dass wirklich jede Art von Feedback immer durch das Smartphone passiert. Oh, das war toll, mach bitte nochmal. Es wird sofort ein Foto gemacht und wir haben in unserer Studie auch Eltern befragt. Wir haben über 1000 Pädagogen übrigens befragt, die über 22.000 Kinder beurteilt haben. Und wir haben ungefähr 650 Eltern befragt, wo man auch über den Erziehungsstil, auf was die Wert legen und so weiter. Und am Rande, das Spannende war, dass die Pädagogen völlig anders den Schwerpunkt gesetzt haben bei der vermuteten Erziehungsschwerpunktsetzung der Eltern, wie die Eltern eigentlich selber den Schwerpunkt gesetzt haben. Zum Beispiel jetzt auf Soziales oder auf Motorisches. Das haben die Erzieher immer völlig anders eingeschätzt. Das heißt also, das Ergebnis kam bei den Erziehern immer anders an, wie eigentlich der vermeintliche Wunsch der Eltern. Und auf jeden Fall haben wir Eltern befragt, wie viele Bilder hast du denn von deinem Kind? Und da war ein Vater dabei, der hatte 5000 Bilder von seinem dreijährigen Sohn. Und das war nicht einmal, wie soll ich sagen, also es waren viele mit so hohen Bildern, aber 5000 war schon enorm. Und wenn man das mal runterrechnet, 365 Tage hat ein Jahr, wie viele Bilder der pro Tag gemacht hat von seinem Sohn, ist es quasi ein komplett dokumentiertes Leben. Und wir wissen seit 2013, dass wenn ich ein Foto von etwas mache, präge ich mir den Moment schlechter oder weniger gut ein. Und zumal nicht emotional. Wenn jetzt ich fotografiert werde, passiert ungefähr das Gleiche. Das heißt also, ich lasse mich gar nicht mehr auf das Kind wirklich ein, sondern ich dokumentiere es. Und ganz ehrlich, wer schaut sich diese 5000 Bilder an? Und wenn ich jetzt dann mal 15 oder 20 bin und sage, auch ich möchte mal gern sehen, was ich denn alles so gemacht habe, da sind ja nur positive Bilder. Und mein Hier und Jetzt ist recht düster, sage ich mal, im Vergleich zu dem, wie toll denn die Jugend war. Und das ist vielen gar nicht bewusst, was das bedeutet. Auch diese, sage ich mal, neutrale Gedächtnisstütze, dass ich mich gar nicht mehr auf mein eigenes Gedächtnis berufen muss. Wir haben früher auch Bilder von uns gehabt in so Fotoalben, aber das war eine überschaubare Zahl. Und das war bei Momenten wie Kommunion zum Beispiel oder was auch immer, aber nicht jeden Tag, wenn irgendwas Witziges ist und das dann auch noch geteilt wird. Und das hat schon, das wird Auswirkungen haben, das sagen jetzt schon Forscher. Wir müssen aber noch warten, weil es gibt noch keine Langzeitstudien dazu. Wir haben diese enorme Smartphone-Nutzung auch erst seit ein paar Jahren. Und da müssen wir eben warten, was da rauskommt. Aber eben viele Forscher vermuten, dass das eben keine positive Richtung einnimmt.
Das heißt, man nimmt im Grunde, das beklagen Sie, den Moment eigentlich, das, was der Moment eigentlich bereithält für uns eben an Beziehung, an Staunen. Also ich kenne die Versuchung durchaus auch. Da ist ein schöner Sonnenuntergang und dann, ach, schnell, das, den Fotoapparat, das möchten wir gerne festhalten. Das ist ja so drin.
Das ist bei uns allen drin. Aber für die Kinder, die lernen das, wenn ich was Witziges oder was Tolles oder was Schönes mache, dann wird das fotografiert, bleibt es mal aus, es ist nicht schön genug. Das bringen wir den Kindern bei. Und wie will ich denen jetzt auch mal sagen, leg mal dein Smartphone weg, wenn ich die schon als kleinstes Kind eigentlich hintrainiere. Oder auch die, man sieht es auch bei kleinen Kindern, die jetzt dann schon richtige Posen machen und so weiter. Das wäre alles okay, wenn das nicht in dieser enormen Masse, ne, wie diese 5000 Bilder, das ist einfach, das ist ein Peak überschritten. Und das ist vielen gar nicht mehr bewusst.
Das ist das eine, dieses zu viel an und die ständige Gegenwart von Medien. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass Kinder eben schon sehr, sehr früh auch ein Tablet in der Hand haben. Der Babysitter, digitale Babysitter ist einfach wahnsinnig praktisch und jederzeit zur Hand, mit Folgen allerdings.
Wer meinst du jetzt, der digitalen Babysitter, das Smartphone als solches?
Ja, das Smartphone oder das Tablet oder was auch immer.
Mhm. Ja, also wir wissen, dass ungefähr 75% der Kindergartenkinder regelmäßig, also jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde auf dem Smartphone der Eltern bestimmte Dinge anschauen. Und oft ist es den Eltern gar nicht bewusst, wenn sie die kumulierte Zeit sind, dass es vielleicht mehr ist, dass es vielleicht eine halbe Stunde beim Smartphone des Vaters ist und dann nochmal bei der Mutter. Und das ist eben auch vielen gar nicht bewusst, dass eben Smartphone doch nochmal eine andere Dynamik hat wie Fernsehen. Also ich kann zum Beispiel Folgen anschauen, und zwar die Folgen, die ich jetzt möchte anschauen. Also ich muss nicht mehr geduldig auf irgendwas warten, ich muss keine Frustrationstoleranz entwickeln, ich muss keine Geduldsstrategie oder Langeweile-Strategie entwickeln und ich kann die Folge noch 4-mal hintereinander gleich wieder anschauen. Also das ist eine ganz andere Dynamik, wie das eben früher beim Fernsehen war. Und das wird eben auch unterschätzt. Und das sehen wir immer mehr, dass Kinder immer mehr auch einfordern, dass man denen etwas gibt. Und das haben auch Erzieher berichtet, dass sie heute gar keine Märchen mehr vorlesen können, ohne Aktionen zu machen. Sie müssen die Kinder mit entertainen oder mit Aktionen machen. Wir kriegen das auch mit bei Studenten oder Praktikanten, die dann berichten, das kann ich nicht, weil das haben wir nicht gelernt. Das hat mir der Professor nicht gezeigt. Also immer dieses, gib mir das, bring mir das. Ich bin gar nicht mehr bereit, quasi selber dafür etwas zu machen oder selber auf etwas zu warten, sondern dass ich immer Dinge im Jetzt haben möchte. Und das fördert es natürlich, wenn ich das von klein auf an einfach nur so kenne. Ich muss mir vorstellen, früher hat man bis 20.15 Uhr warten müssen, bis dieser Film kam. Bestand ja aus zwei Teilen, musste man eine ganze Woche wieder warten und hat dann in irgendeiner Form, wenn es 20 Uhr war, ja eine Geduldsstrategie entwickeln müssen, um das einzuhalten. Und das sind Dinge, die Kinder immer weniger lernen und dann auch immer ungeduldiger werden, auch einen ganz anderen Bezug auch zur Geschwindigkeit haben.
Also alles gleich sofort, Generation Knopfdruck, nicht? Und dann auf Knopfdruck ist alles da. Die Folge, ich kann die nächste Folge noch gucken und die übernächste Folge auch noch, weil es auf Netflix einfach zu haben ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auch Eltern natürlich gleichzeitig auch den Kind es viel weniger ertragen, Kinder mal auf etwas warten zu lassen. Also Sie haben die Adventskalender schon genannt, die sind ja im Grunde vorgezogenes Weihnachtsfest, wenn man dann vier hat und dann noch einer davon von Playmobil ist oder so, da brauche ich Weihnachten ja gar nicht mehr. Dabei war das Warten auf Weihnachten doch so wunderschön und den Kindern wird das ja im Grunde genommen. Mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel, also mir ist das speziell aufgefallen, zum Beispiel beim Mutter-Kind-Turnen, dass die Kinder, die saßen noch nicht in der Umkleidekabine, da hatten sie schon ihr erstes Brot oder ihre Möhre oder ihren Keks oder ihr Apfelstückchen in der Hand. Und wenn man das nicht mitgemacht hat, kann man sich vor wie Rabeneltern, die dann dem Kind sagen, ja, wir essen zu Hause was. Aber ich habe mir auch gedacht, so einen gesunden Hunger, das kennt ja gar kein Kind mehr heute.
Genau, ich möchte das auch haben. Man muss sich das auch so vorstellen, dass diese Überbehütung von den Kindern natürlich dann mehr eingefordert wird. Das heißt also, es ist schlechtes Wetter. 20% der Kinder werden in der Grundschule schon mit dem Auto hingefahren. Und jetzt sagen natürlich die anderen Kinder, du, wieso soll ich bei Regen noch in die Schule laufen? Wenn das vor 20 Jahren ganz anders war, da sind dann irgendwie alle gelaufen und der gefahren worden ist, der wurde dann vielleicht ausgelacht oder was auch immer. Ist auch nicht schön gewesen, aber im Endeffekt haben wir dann einen anderen Bezug dazu. Und jetzt wollen die Kinder immer mehr diesen Luxus, genau diese Dinge, diese Verwöhntheit, das nimmt immer stärker zu in der Tat. Und auch mit den Geschenken. Also ich sehe jetzt schon, dass auch bei Nikolaus die Nikolausgeschenke so viel sind, wie früher Weihnachten war. Und den Eltern ist nicht bewusst, dass ein Mehr die Kinder gar nicht mehr glücklich macht, sondern nur noch, wenn etwas fehlt, unglücklich. Und bei dem Punkt sind wir angelangt und das ist das, was ich meine mit Übersättigung. Wir haben zum Beispiel eine Smartphone-Flächendeckung der 18-Jährigen von 99,7%. Und wir sprechen hier von Smartphones, das teilweise 800 Euro kostet. Wann hat es das denn gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass ein Device oder ein Gerät alle, die 18 sind, hatten nicht alle früher einen Discman, einen Walkman, einen Gameboy. Also alle haben das. Und so müssen wir das auch sehen. Und so sehen wir auch gesellschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen, dass alle bestimmte Apps dann haben, alle bestimmte Dinge haben, dass wir da immer diesen technischen Dingen hinterher laufen und vielen ist es gar nicht mehr bewusst, weil sie eben alle machen und vielen ist gar nicht bewusst, dass sie da auch sehr, sehr viel abgeben, weil wir immer hinterherlaufen haben und die Kinder kennen es gar nicht mehr anders. Die kennen die Geschwindigkeit gar nicht mehr anders. Also wir hatten gestern noch Omikron, heute Ukraine-Krieg, keiner weiß mehr, was Omikron ist, dann kommt eine Ohrfeige von Will Smith, keiner weiß mehr, was der Ukraine-Krieg ist. Also dieser permanente Informationseinfluss auf die Kinder und dieser enorme Wechsel und diese enorme Geschwindigkeit. Ich versuche das immer Erwachsenen so zu erklären, als der erste Lockdown war in Italien oder in Deutschland, da gab es diese Horte von Toilettenpapier. Plötzlich gab es kein Toilettenpapier mehr. Für die Klammer auf, beim zweiten Lockdown war das Toilettenpapier plötzlich wieder aus. Klammer zu. Aber da gab es dann so Memes, das sind so lustige Bilder, die dann verschickt worden sind, mit denen, wie viel denn Toilettenpapier wert ist. Ich glaube, da erinnert sich jeder so dran. Das waren dann mehr oder weniger lustige. Und dann gab es aber den einen oder anderen, der mir so ein Bild geschickt hat, 2 Tage später oder 3 Tage. Und ich dachte mir, Mann, ist der aber hinten dran. Waren wir so fair oder unfair vor 20 Jahren, wo einer zum 7. Mal den gleichen Witz erzählt hat? Und so sind wir alle mit dieser Geschwindigkeit jetzt schon konfrontiert. Nur die Kinder kennen es gar nicht mehr anders. Die kennen gar kein Leben mehr ohne diese Geschwindigkeit, also nur noch diese Beschleunigung. Und das fanden wir auch so interessant, um auch diese Corona-Studien, weil wir haben das vermutet, dass Corona eben für die meisten nicht entschleunigend wird. Und so war das. Man hat sich eine andere Beschleunigung gesucht. Man hat eben andere Geschwindigkeiten gesucht. Das war eben für die wenigsten tatsächlich wirklich entschleunigend. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das war ganz interessant, dass wir eben diese Dynamiken so in uns haben, dass wir gar nicht mehr so innehalten können. Und für Kinder ist es heißt, bedeutet dieses Dauerfeuer eben auch Dauerentertainment. Und deswegen fällt es so vielen so schwer, Langeweile auszuhalten. Das ist aber wichtig. Es ist wichtig für die Kreativität, für die Empathie, für auch selber mal Dinge zu entwickeln, zu entdecken, zu reifen. Auch mal innezuhalten. Und oft ist es so, dass dann Eltern geben ihre Kinder zum Beispiel in die Kita länger als sie arbeiten mal. Und dann haben die Kinder, muss man vorstellen, die Kinder sind 8 Stunden, das ist wie Arbeit. Die sind da ja auch in einem strukturierten Ablauf, kommen heim, sind recht müde. Und dann gibt es eben das Wochenende. Und am Wochenende wird das Dauerbefeuer weitergemacht. Dann geht man am Morgen in den Zoo, am Mittag geht man in irgendeinen Actionpark und am Abend gibt man nochmal Essen. Also dieses Dauerfeuer, die Kinder dürfen ja nie zur Ruhe kommen. Und was wir machen, ist, wir überfrachten die Kinder. Die können das gar nicht mehr verarbeiten. Und da wäre natürlich weniger mehr und dadurch intensiver. Also lieber weniger mit einer hohen Qualität, also mehr mit diesen permanenten Befeuern.
Generation lebensunfähig heißt das Buch, das Rüdiger Maas herausgebracht hat. Er beschäftigt sich mit der Entwicklung der Generationen als Psychologe und Generationenforscher. Aber Herr Maas, Sie sind ja auch, Sie sind auch selber Vater.
Ja.
Und ich habe mich schon gefragt, viele von uns wissen das ja, dass das so ist oder beobachten, dass das keine gute Entwicklung ist. Selbst wenn ich mit Eltern in meiner Umgebung spreche, haben die klagen die oft darüber, über die starke Mediennutzung und dass es ist so, wie es ist. Aber man hat das Gefühl, der Druck von außen, Sie haben es ja eben auch beschrieben, wir sehen uns ja zum ersten Mal, unsere Kinder, von denen erwarten wir dann im Grunde, als etwas nicht zu haben, zum Beispiel, was dann eben über 99% der anderen aber haben. Wie geht man damit um, ohne dass man ununterbrochen nur der Spielverderber ist?
Aha. Ich glaube, also wir hatten in unserer Studie immer wieder gemerkt, dass den meisten das nicht ganz bewusst ist mit dieser Überbehütung. Also man macht sich schon enorme Sorgen. Ich war letztens auf so einem Kongress, da ging es darum, was wir jetzt den Jugendlichen alles gut, also den jungen Menschen Gutes tun können, die jetzt während der Corona-Pandemie eben so gelitten haben oder wie geht es weiter nach der Corona-Pandemie. Und dann kam aber raus, es ging um 25-jährige Menschen und da waren die Eltern drin, die sich Sorgen machen um ihre 25-jährigen Kinder. Wo ich mir denke, könnte man nicht mit 25 mit denen selber sprechen, die selber das entdecken lassen, die selber machen lassen. Das war denen gar nicht mehr bewusst. Und solche Mechanismen sehe ich immer mehr, dass die Eltern sich einfach sehr, sehr viel Sorgen machen. Man will auch gar nicht mehr Eltern sein, sondern am besten beste Freunde. Man ist kein Abgrenzungsobjekt mehr, sondern man ist nicht mehr Vater, Mutter, sondern man ist der beste Freund und ist dann auch noch sauer, wenn die Kinder eigene beste Freunde haben. In die Richtung geht es und darum ist es vielen gar nicht bewusst, dass sie da so enorm übersättigen. So, und ich will jetzt auch das Smartphone überhaupt nicht verteufeln, um Gottes Willen, aber wir müssen den Kindern früh beibringen, dass sie die digitale Welt als Effizienzsteigerung nutzen. Also für sich als Effizienzsteigerung. Also sagen, da gibt's eine digitale Welt, die kann ich nutzen für viele, viele positiven, tollen Sachen. Auch fürs Vernetzung, Informationengewinnung und so weiter. Mhm. Aber wenn ich anfange, das Smartphone als Entertainment zu nutzen, also einfach nur als Bespaßung, da habe ich auch die analoge Welt. Und da passiert nämlich das meiste. Also wir sehen auch, dass Kinder teilweise 4 Stunden auf TikTok sind. Da werden 20 Sekunden Videos gezeigt, die dauerbefeuert sind. Müssen Sie überlegen, 4 Stunden 20 Sekunden Videos, die schauen sich tausende von Videos an. Das kann das Gehirn so gar nicht mehr verarbeiten. Plus, dass hinter TikTok eine ganz starke KI ist, die relativ schnell auch auf diese Addictive Design, also auf diese süchtig machende Eigenschaft einfach darauf hinarbeitet, in Anführungszeichen, und diese Daten halt sehr schnell, also das lernt sehr schnell, es braucht nicht einmal Hashtags, um zu sehen, was denn die Jugendlichen oder Kinder eben mögen, und da geht eben sehr viel drauf. Wir haben mittlerweile einen vielfach größeren Abdruck des Daumens im zentromotorischen Kortex, wir haben eine enorme Ausschüttung an Dopamin und Oxytocin durch diese Social-Media-Nutzung, und vielen ist es gar nicht bewusst, was da passiert, also es ist zu viel, und wenn man das Smartphone vernünftig einsetzt und vernünftig nutzt, dann ist das ein Mehrwert für uns alle. Viele Eltern sagen mir dann auch immer, und da sehen Sie das, was ich meine mit dieser Reflexion, also viele Eltern sagen mir immer, ja, ich weiß, wenn ich bei meinem Sohn diesen grünen Button wegmachen würde, mit dem Telefonbutton, das würde er gar nicht merken, dass der 3 Tage nicht telefonieren kann. Mhm. Dann sage ich, doch, der würde das merken, weil Sie nach 2 Stunden nicht mehr anrufen. So, und da sind die Eltern dann immer ganz still. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass wir das ja eigentlich sehr stark fördern. Also das ist ein Unterschied, dass ich ein Smartphone haben will, weil es alle haben, oder dass ich es auch immer vorlebe. Also wenn ich jetzt beim Esstisch einfach das Smartphone weglege, dann kann ich ein Vorbild sein, und wenn das Kind auch lernt, das zu machen, dann ist es ein vernünftiger Umgang damit, und das ist vielen gar nicht mehr bewusst.
Der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und allgegenwärtiger Digitalisierung in der Kindheit. Rüdiger Maas hat ein Buch darüber geschrieben unter dem Titel Generation lebensunfähig. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt auch herzlich eingeladen, sich an dieser Sendung mit Rüdiger Maas zu beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie Fragen an ihn haben unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfesendung. Generation lebensunfähig, der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und allgegenwärtiger Digitalisierung in der Kindheit mit dem Generationenforscher, Psychologen und Autor Rüdiger Maas. 089 517 008 008. Und nach einer Musik geht's weiter. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast ist Rüdiger Maas. Er hat ein Buch geschrieben, Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Und Frau Bohnen ruft uns an vom Niederrhein. Grüß Sie, Frau Bohnen, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen an alle beide, auch an Herrn Maas.
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage, das ist so passend, das passt so gut, weil das ist eine Frage, die ich mir in der letzten Zeit gestellt habe. Ich habe einen 4,5-jährigen Sohn mit Down-Syndrom, ne? Der ist sehr aktiv, und wenn ich zum Beispiel hier zu Hause einiges zu tun habe, muss ich zugestehen, dann gebe ich ihm einfach das Tablet, damit er ein bisschen Fernsehen guckt. Dann tue ich natürlich, beobachte ich, welche Sendung er sich anschauen soll, ne? Ich beobachte das schon und lass ihn nicht einfach nicht einfach alles schauen. Meine konkrete Frage wäre, ich lasse ihn täglich meistens nur eine halbe Stunde Fernsehen gucken. Aber in letzter Zeit habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass ich ihm täglich das gönnen sollte. Ist das schädlich für mein Kind, oder kann ich diese halbe Stunde täglich, mir geht es um das Tägliche, kann ich ihm das täglich zugestehen, oder muss ich da ein bisschen mich zurückhaltend benehmen? Mhm.
Gäbe es denn die Möglichkeit, eine halbe Stunde ihn anders zu unterrichten, also dass er zum Beispiel ein Bild malt oder was anderes macht?
Also ein Bild, habe ich auch schon versucht, ein Bild malen tut er nicht, ne? Der kritzelt nur so rum. Wie gesagt, er hat das Down-Syndrom und er ist noch nicht so weit in seiner Entwicklung, dass er einfach ein Bild malen würde. Es ist schwer, mit was anderem zu beschäftigen, wo er wirklich eine halbe Stunde drauf gucken kann, damit ich schnell was machen kann. Also mal kochen zum Beispiel. oder so.
Es ist halt dann nur konditioniert. Also das berichten auch immer wieder Eltern, dass zum Beispiel, wenn man mit den Kindern dann irgendwo ist, in Situationen, wo die Kinder mal warten müssen, zum Beispiel beim Essen. Man geht mit den Kindern essen oder man ist in einem Zug oder in einem Flugzeug, wo die Kinder eben mal kurz still sein müssen, Anführungszeichen. Da holen die Eltern sofort das Tablet, geben das den Kindern. Und da ist das natürlich sowas Konditioniertes. Ne? Also jetzt muss das Kind funktionieren. Gott sei Dank gibt es das Tablet, das schiebe ich das mal schnell dahin. Und das wird bei der halben Stunde nicht bleiben. Also irgendwann wollen die natürlich mehr. Das ist ja so eine Steigerung. Und wie alles nutze ich das ab und mal wieder ein Mehr haben. Und dieses, man muss da das Licht einstellen, ob das überhaupt, das ist nicht gut für die Augen. Wir blinzeln 6-mal weniger, wenn wir aufs Tablet schauen. Das sind viele Dinge, die wir gar nicht berücksichtigen. Und das schon als kleines Kind. Plus, dass sich jetzt das ja auch hirnphysiologisch dann in diese Richtung dann auch auslegt. Also da würde ich, wenn es möglich wäre, nicht jeden Tag. Und wenn es möglich ist, vielleicht was anderes, mit was anderem begeistern.
Ja, verstehe, mit
anderen Dingen. Ich verstehe aber Ihre Situation vollkommen. Also das ist absolut nachvollziehbar. Nur wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann das eben auch mitnutzen. Vielleicht hat er auch Spaß an anderen Dingen.
Genau, muss ich mir einfach Gedanken machen, dass er mit was anderem beschäftigt ist. Mit Büchern. Genau. Ja, die interessante Beobachtung dazu, seitdem er Tablet guckt, das machen wir erst seit einem Jahr oder so, also er ist 4,5 seit einem Jahr, ja, nicht jeden Tag, seit einem halben Jahr, jeden Tag ungefähr seit dem Herbst gucken wir jeden Tag eine halbe Stunde. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass er nicht gerne Bücher liest jetzt. Ne? Mhm. Jetzt, wenn ich ihm sage, komm, lass uns ein Buch schauen, was er vorher sehr gerne gemacht hat, hat er das jetzt nicht mehr. Ne? Er möchte dann, er sagt nicht Tablet, aber sagt nein, kein Buch. Ne?
Vielleicht können Sie, es gibt Bücher mit einer Interaktion. Vielleicht fehlt Ihnen, da ist es ein Buch schon zu langweilig. Vielleicht gibt es ja so Bücher, wo die Töne machen oder wo man mit so einem Stick dann quasi was machen kann oder mit die man bewegen kann. Ne? Sie kennen auch so Bilderbücher, die man so ziehen kann und dann bewegt sich.
Ja, genau, ich kenne die. Ich habe schon die gesehen, ja.
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um den wieder zu dem Thema Buch hinzuführen, weil das Buch hat natürlich auch viele Vorteile.
Frau Bohn, vielleicht würde ich das gerne mal als, was Sie gesagt haben, als nochmal als Brücke nehmen, nämlich Herr Maas. Ich glaube, das Problem, das bemerke ich auch bei unseren Kindern, sie wachsen in dieser Welt auf und alleine dadurch, dass es das gibt und dass eben das Gehirn so schnell und so leicht befriedigt wird durch diese Bilder, die schnellen Abfolgen gereizt wird, ist ja schon der Wunsch da, das zu haben. Ich meine, wir haben es ja, als wir klein waren, haben es unsere Eltern vielleicht da gehabt. Es gab es einfach nicht. Und dadurch mussten sie nicht kämpfen. Heute gibt es das und die Kinder wollen immer genau das haben. Und das ist ja oft der Kampf, den die Eltern dann haben.
Ja, fairerweise führen wir Eltern sie aber auch dorthin. Also wir haben ja das Tablet zu Hause, wir schauen selber auf dem Tablet, die Kinder sehen das, die lernen sehr schnell das Wischen, das ist nicht einmal eine große kognitive Leistung, also Kinder können zum Beispiel, bevor sie sprechen, schon wischen am Tablet, weil die Geräte mittlerweile so intuitiv aufgebaut sind, dass das eben jeder bedienen kann und fairerweise führen wir die da eben hin, wenn es kein Tablet zu Hause gäbe, dann würden die Kinder das auch gar nicht so sehen. Es ist auch so, dass die im Kindergarten wahrscheinlich jetzt kein Tablet sehen und so weiter, sondern das ist schon, man lernt halt schnell, dass es dann auch funktioniert und man muss sagen, es ist halt für uns Eltern auch bequem.
Ja, danke schön, Frau Bohnen, für Ihre Frage, die, denke ich, viele beschäftigt. Danke, alles Gute Ihnen. Und dann begrüße ich Frau Münch, die uns aus dem Raum Ravensburg anruft. Grüße Sie.
Ja, guten Tag miteinander. Ja, Herr Maas, vielen Dank für den Hinweis. Wir Eltern, wir machen das, ja. Aber wir Eltern werden dazu gezwungen. Ich bin jetzt im 61. Lebensjahr, wir haben eine 25-jährige Tochter. Ich habe mich 2 Jahre lang erfolgreich, nicht erfolgreich dagegen gewehrt, permanent ein Handy mehr anzuschaffen. Inzwischen, ich habe dann nachgegeben, wegen der diversen Vorteile. Und inzwischen ist es so, allein schon Corona, wenn man einen Schnelltest machen will, ohne Handy geht's gar nicht. So gut wie gar nicht. Wir werden gezwungen, wir werden von der Industrie, vom Großkapital gezwungen in ein bestimmtes Konsumverhalten. Und das Einzige, was wir machen, also auf allen Ebenen, ob das beim Autofahren ist und. Wir werden gezwungen, ohne alles wird digitalisiert, wir werden gezwungen in das bargeldlose Zahlen. Ja? Mhm. Das ist von oben gewünscht, vom europäischen
Frau Milch, vielleicht können wir da an der Stelle einhaken, fragen, wie kann man, ich meine, Herr Maas, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war es ja so, dass Sie sagen, so eine vernünftige, also eine, es geht nicht um völlig aus der Zeit auszusteigen.
Genau, für Erwachsene, Sie können ja entscheiden, dass Sie das Handy dann kurz eben nutzen. Ich weiß schon, mit der Corona-App und so weiter ist das alles ein Vorteil. Mir geht es aber darum, dass das eben nicht gemacht ist für Kleinkinder oder für Kleinstkinder. Auch für Ihre Tochter 25, alles gut. Das kann die ja selber
aber
entscheiden.
Sie sagen ja auch, wir machen es vor. Und die Kinder beobachten ganz, ganz viel. Die ersten Jahre beobachten die nur und nach, ja. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten. Wir sind darauf angewiesen. Wir sind selber gehetzt. Und deswegen finde ich, es die einzige Lösung ist irgendwie versuchen, ein gutes Mittelmaß zu finden. Aber in dem Wissen, dass wir, sobald das Kind, egal ab welchem Alter, selbst ein Handy hat, ob das jetzt mit 12 Jahren, 10 Jahren, 14 oder 16 Jahren ist, ist es nicht mehr in unserer Hand, weil wir nicht mehr kontrollieren können, welche Seiten gucken die da an. Und dann, selbst dann, wenn wir was sagen, dann wollen sie es sowieso nicht mehr hören. Also man muss es vorher schon versuchen beizubringen. Und da sind wir wieder überfordert, weil wir uns mit den ganzen neuen Dingen gar nicht so auskennen. Ja. Und auch überfordert sind zeitlich, weil wir ja durchs Arbeitsleben gehetzt werden. Also ich sehe da nur begrenzte Möglichkeiten.
Da stehen da sprechen also Sie was ganz Wichtiges an. Ich würde mir ja wünschen, dass wir digital kompetenter sind als unsere Kinder, dass wir da auch ein Vorbild sind in der digitalen Welt, dass wir einen Dialog fördern mit den Kindern in die digitale Welt, dass die berichten, was sie da anschauen und wie sie das anschauen, dass wir eigentlich wissen, wie die Apps funktionieren und was da ist. Und ja, wir dürfen gar nicht mehr stehen bleiben. Das fordert eben die digitale Welt mit uns ein und die digitale Welt wächst exponentiell und wir sind für diese Entwicklung lang nicht mehr gemacht, das stimmt. Aber da sind wir eben. Und deswegen können wir da als Eltern nicht aufgeben, sondern wir müssen wirklich da mehr wissen als unsere Kinder. Und wir können aber daheim schon vieles steuern. Wir können schon sagen, beim Esstisch kommt das Handy weg oder dass wir zu Hause selber darauf achten, nicht selber auf mein Handy ständig zu sein. Also wir können schon bestimmte Dinge vorleben oder wenn wir mit den Kindern in den Wald oder irgendwo spazieren gehen, dass wir einfach das Handy alle daheim lassen. Also da kann man schon bestimmte Punkte machen, wo ich sage, da können wir sie beeinflussen. Aber ab einem gewissen Alter natürlich ist das Teil des Jugendseins, das ist Teil des Kindseins, eben ein Handy zu nutzen oder auch diese Apps zu nutzen. Aber da wäre es mir ganz recht, wir überbehüten unsere Kinder in so vielen Fällen, nur in der digitalen Welt, da lassen wir sie völlig allein, dass wir da halt einfach den Loop schaffen, dass wir das genau andersrum machen.
Danke, Frau Münch, für Ihren Anruf und Ihren Einwurf. Und dann hören wir als nächstes Herrn Nauels vom Niederrhein. Herr Nauels, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüß Sie.
Eine sehr interessante Sendung haben Sie da. Und ich finde, diese moderne Welt der Digitalisierung ist auch eine sehr teure Welt und überhaupt gar nicht nachhaltig. Weil diese ganzen WhatsApps und so, da muss es ja viel stromintensive Server für aktiviert werden. Da muss ja alles bearbeitet werden. Außerdem geht allen einfach alles nicht mehr im richtigen Verhältnis, finde ich. Wenn meine Nichte zum Beispiel ein Smartphone für 1.000 Euro sich wünscht und das auch bekommt, das ist alles nicht mehr in einem guten Verhältnis, finde ich. Bei mir muss ein Telefon dafür nicht mehr wie 70 Euro kosten, ne? Weil wir müssen uns, dürfen uns nicht so sehr von dem ganzen Zeug so abhängig machen und steuern.
Ja, Herr Nauels, vielleicht können wir da noch mal einhaken an der Stelle. Das ist ja tatsächlich auch der Preis, der da auch üblich geworden ist. Ich erinnere mich, in der Schule unseres Sohnes hat ein Polizist, der da auch sich sehr stark gemacht hat dafür, dass die Eltern da sich mehr einschalten in dem ganzen digitalen Bereich. Der sagte auch eben, also ein Smartphone, das 1.000 Euro gekostet hat in der Schultasche, ist schlicht und einfach auch aus Sicherheitsgründen keine gute Idee. Ja, also da haben wir irgendwo, Herr Maas, das Maß verloren. Oder?
Komplett, aber das natürlich alle haben, will ich natürlich mithalten und auf jeden Fall, das ist das, was ich meine mit Übersättigung. Das ist, wissen auch die Kinder gar nicht mehr in der Fall zu schätzen, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist das, was ich meine mit, in mehr macht die Kinder nicht glücklich, aber in weniger sofort unglücklich. Genau das. Und was Sie auch angesprochen haben mit dem CO2-Emissionen durch Digitalisierung, das ist vielen gar nicht bewusst, dass jeder Google-Aufruf, jeder Like, jedes Instagram-Video, jeder Netflix-Film einfach auch CO2-Emissionen produziert. So, das ist in der Tat ein Thema. Das ist aber eine Debatte auf einer ganz anderen Ebene. Aber das ist auf jeden Fall was wir mit berücksichtigen müssen, dass Digitalisierung nicht gleich nachhaltig ist.
Ja, das Handy, das gute Smartphone ist, habe ich den Eindruck, sowas wie ein Statussymbol für viele Kinder geworden, ne?
Ja, wie eine dritte Hand. Also tatsächlich wie eine dritte Hand, und Kinder berichten auch sowas wie von einem Phantomschmerz, wenn das Handy nicht da ist, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, wenn das Handy nicht in der Nähe ist oder wenn die Batterie kaum aufgeladen ist, dass die sich wirklich nicht mehr konzentrieren können. Wir hatten noch vor 10 Jahren, es gab Messungen, wenn das Handy zum Beispiel einen Meter weg war, 2 Meter oder aus oder nicht im Raum, dass sich die Menschen besser konzentrieren konnten, wenn das Handy nicht in Reichweite ist. Jetzt haben wir bei den Jugendlichen aber so ein Phänomen, wenn das Handy nicht da ist, dass sie sich gar nicht mehr konzentrieren können, wie so eine Entzugserscheinungen haben oder wie so ein Verlust der dritten Hand. Und das sind natürlich schon bedenkliche Dinge, die wir ernst nehmen müssen.
Ja, man hatte früher Untersuchungen darüber, dass wenn das Handy direkt daneben ist, ist die Konzentration sehr stark geschwächt. Wenn es in der Tasche ist, ein wenig geschwächt.
Genau,
und wenn es ganz weg ist, ist sie am wenigsten geschwächt. Aber Sie sagen, das ist schon so, dass wenn das Handy weg ist, dass allein diese Verlust schon alleine die Konzentration
Das ist schon überholt. Das ist schon überholt. Sie müssen überlegen, wann sind wir denn damit konfrontiert worden? Die Kinder heute können sich eine Welt ohne Smartphone und Internet gar nicht mehr vorstellen. Da würde die Fantasie nicht mehr ausreichen. Das ist ähnlich, wie wenn wir uns eine Welt vorstellen würden ohne Schrift. Schrift ist in so vielen Dingen drin, wir könnten die Fantasie nicht aufbringen, Schrift jetzt einfach mal wegzudenken aus unserem Leben. Und so ähnlich ist es bei den Kindern, die können sich ein Leben ohne Internet und Smartphone nicht mehr vorstellen. So, das sind wir. Deswegen können wir das auch nicht verteufeln, wegreden oder was auch immer, sondern wir müssen schauen, dass wir das so nutzen, dass es für alle Beteiligten am wenigsten schädlich ist.
Ja. Herr Nauels, danke schön für Ihren Einwurf. Und dann kommen wir jetzt zu Herrn Günther, der uns aus Altensteig anruft. Herr Günther, grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Ich habe mich sehr gefreut über diese Sendung. Ich bin zwar ein alter Opa, aber ich auch Enkel in dem Alter und unterhalte mich viel mit meinen Enkeln, damit ich wissen, wo sie stehen. Aber ich bin gläubiger Christ und wir sind ja auch in einer christlichen Sendung hier mit Radio Horeb, deswegen höre ich das auch, mit dieser Übersättigung und Wohlstandsverwahrlosung. Wir wissen das ja. Aber die Menschen und die Kinder, wir alle suchen Wertschätzung und dass wir einfach Zuwendung. Und wenn die Kinder früh in der Familie diese Zuwendung noch haben, das heißt, wenn Familie noch Familie bleibt, dass die Frau zum Beispiel erst mit dem dritten Jahr vielleicht mal das Kind ergibt zur Kita, sondern dass das Kind zumindest in den ersten 3 Jahren eine Geborgenheit erlebt und einfach weiß, hier ist es angefangen, hier hat es Geborgenheit, hier bekomme ich Zuwendung, dann ist es, hat das schon mal eine Stabilität im Leben, in ihrer Psyche. Es geht nämlich darum, wer will diese Psyche zerstören, denn wer will diese Psyche später beherrschen? Und hier muss ich sagen, der Teufel will diese Psyche beherrschen. Und wir sollen sie, in der Bibel heißt es, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Und wenn ich die Psyche beherrschen lasse, also wenn ich fremdbestimmt werde, wer denkt für mich, was ist Wahrheit? Kommt diese Frage, was ist Wahrheit? Und da muss ich auch wieder die Bibel zitieren, da sagt Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, und von ihm bekommen wir es. Wir können diese Welt nicht zurückdrehen, das ist ganz klar, aber wir müssen in der Familie wieder zurückgehen nach den Grundlagen, wo wir alle geschaffen sind, und dass wir von Christus her diese Wahrheit erkennen und lieb haben und merken, hier sind wir wertgeschätzt.
Genau, Herr Günther, und Leistung, da würde ich gerne...
Leistung allein zählt nicht, sondern einfach, dass ich Menschen...
Herr Günther, lassen Sie mich ganz kurz dieses Wort da eingreifen, nämlich wir haben noch viele Hörer in der Leitung und ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Sie haben dem Ganzen eine geistliche Lektüre gegeben. Ich würde gerne aber noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie auch genannt haben. Und Herrn Maas fragen, Herr Günther plädiert ja dafür, dass wir wieder mehr Zeit in Familie verbringen. Sie sagen aber, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Zeit reicht nicht. Wir müssen auch gucken, dass wir diese Zeit wirklich auch mit echten Beziehungen leben und uns nicht ständig, selbst die, Sie haben ja gesagt, wir waren im Lockdown, wir waren so viel Zeit in Familie zusammen, wie schon ewig nicht mehr. Und dennoch
waren die Kinder immer in digitalen unterwegs, Aber was da jetzt auch angeklungen ist, das müsste man vielleicht auch nochmal sagen, tatsächlich, bewegen sich die Jugendlichen natürlich in Social Media Räumen und da auch in der Bubble. Und das sehen wir tatsächlich, dass es da auch immer mehr gefestigtere Bubble-Meinungen gibt und es immer weniger Dialog gibt. Also wir akzeptieren immer weniger auch eine Gegenmeinung. Und das führt am Ende dazu, dass unsere Gesellschaft immer weniger ambiguitätstolerant wird. Also dass wir auch zwei verschiedene Meinungen aushalten. Es gibt quasi nur noch Befürworter und Gegner. Es gibt ganz wenig, die so den Mittelweg oder die diese Metaperspektive einnehmen. Das ist in der Tat was, was ich auch ein Stück bedenklich sehe. Jetzt auch ohne Spiritualität, sondern einfach dieser Metablick. Wenn wir den einnehmen, das sollten wir viel öfters einnehmen, in der Tat.
Ja, genau. Also der Herr Günther hat dazu noch eben diesen geistlichen Blick drauf geworfen, um was geht es da, wer kämpft hier um die Herzen auch unserer Kinder. Aber genau. Eben diese Bubble ist tatsächlich auch natürlich eine Schwierigkeit, das geht uns ja genauso. Ich meine, die Suchmaschinen, die wissen ja genau, was wir bisher gesucht haben und füttern uns an der Stelle wieder nach und wir können wunderbar uns eben in eine Welt aufbauen, die aus reinem Schwarz-Weiß-Denken besteht.
Absolut.
Aber das ist ein weites Feld, genau. Und die Kinder, dass wenn die darin groß werden, haben auch das Gefühl, man hat das Gefühl, es ist eine sehr komplizierte Welt und man möchte sie sich irgendwie vereinfachen, weil wir uns alle darin verlieren.
Also viele Jugendliche haben uns berichtet, dass sie das super finden, dass Netflix ihnen vorgibt, welchen Film sie anzuschauen haben, weil es einfach sonst zu lang dauert. Und im Schnitt braucht jemand in dem Alter ungefähr 20 Minuten, um sich zu entscheiden, was er anschauen kann, weil die Auswahl einfach viel zu groß ist. Man muss sich das vorstellen, wir sprechen immer von einer Optionsdepression. Wenn die Auswahl einfach zu groß ist, habe ich immer das Gefühl, nicht das Maximale für mich rausgeholt zu haben. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Vorstellung. Also wenn ich nur auswählen kann aus dem Maximalen und immer das Gefühl habe, ich habe nicht das Allerbeste für mich rausgeholt. So muss man sich das vorstellen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind vor einem Buffet und es gibt nur Ihr Lieblingsessen. Mehr als den Teller voll machen können Sie gar nicht. Und dann ist der Teller voll und Sie denken, oh, ich hätte doch lieber das andere genommen. Also man ist nicht einmal glücklicher, wo es nur das Beste gab. Das ist einfach eine sehr, sehr traurige Sichtweise, aber so scheint es momentan auch für viele Jugendliche zu sein. Und da kommen die selber nicht mehr raus. Das ist auch dem bewusst, aber sie sind eben so antrainiert worden. Und da steckt dann schon viel drin, was jetzt auch der Beitrag jetzt des Hörers, ich habe den Namen vergessen.
Herr Günther
jetzt quasi auch nahegelegt hat. Also das ist in der Tat ein Thema, das man mal mit berücksichtigen müsste, ja.
Ja, danke für den Anruf und dann hören wir jetzt als nächstes Frau Klier aus dem Münchner Raum.
Grüß Sie, Grüß Gott, hallo. Ja, wunderbar, ein sehr wichtiges Thema und ganz tolle auch Impulse der Hörerinnen und Hörer und auch von Ihnen wiederum Reflexionen, finde ich ganz, ganz toll. Ich versuche jetzt mal, meine Tochter ist gerade mit ihrem Kinderwagen hier beschäftigt und will ständig telefonieren mit dem Hörer mit 2,5 Jahren. Ich wollte nur sagen, ich habe zum Beispiel seit fast 10 Jahren kein Handy. Und angefangen hat es damit, dass mir das mit WhatsApp einfach zu viel war damals, dieses ständige Gepiepse und ständig Vibrieren von dem Telefon. Und ich habe nicht angefangen, mich sozusagen davon zu verabschieden und da gab es noch kein WhatsApp, aber habe ich mich vom Handy verabschiedet. Dann später hat mein Mann noch Handy gehabt mit WhatsApp. Da hat mich das so gestört, diese teilweise 150 Nachrichten von Kollegen und allen möglichen Spotsleuten. Und dann habe ich gemeint, das ist für mich störend, dass wir nicht mal in Ruhe essen können. Und dann hat er sich auch von WhatsApp angemeldet. Für meine Familie war das ein Riesenproblem, weil sie das erstens nicht verstehen konnten, mir maximal 2 Wochen gesagt haben, dass ich das aushalte, dann wieder ein Handy hole. Jetzt sind es Gott sei Dank 10 Jahre. Bei wichtigen Sachen kriege ich mal eine SMS, die lese ich dann am Abend mal in Ruhe. Dennoch, obwohl meine Tochter mich nicht kennt mit dem Handy und mein Mann ja arbeitet und dann am Abend halt wir gemeinsam was machen oder er mit ihr spazieren geht zu den Hühnern, die liebt sie am meisten, von fremden Menschen im Garten schaut sie sich Hühner ewig an. Trotzdem hat sie letztens vor ein paar Wochen angefangen zu sagen, dass sie weiß, was ein Handy ist. Ich war überrascht, weil ich ja keins habe. Sie kennt auch keinen Fernseher, also sie nimmt die Fernbedienung in die Hand und telefoniert damit. Das finde ich immer total lustig und putzig. Und wir wollen halt damit einfach noch warten. Wir wollen damit noch warten und sie vermisst es auch nicht, weil sie es nicht kennt. Wie gesagt, dennoch ist es so, auch mit diesen ganzen Handysachen, zum Beispiel meine Schwägerin, total also so ein Ausflugsmensch und Naturmensch, hat vor 4, 5 Jahren groß gejammert, weil ihr Club-Handy, ihr altes, jetzt nicht mehr verlängert wird, der Vertrag. Sie braucht jetzt eins mit Internet und so weiter. Und sie hat 4 Wochen lang im Urlaub in Kroatien gejammert. Danach hat man nichts mehr von ihr gehört nach einem Vierteljahr. Dann war sie schon WhatsApp-Prinzessin. Also ganz schnell hat sie sich sozusagen umgeswitcht und hat sich total auf das Ganze gestürzt. Und tut mit ihren Generationen, Jahrgang 68, die ständig austauschen und Bilder schicken aus Urlauben und so weiter und so fort. Ich finde es dann ehrlich gesagt ein bisschen viel, weil einfach das Internet ist für mich ein Segen in vielerlei Hinsicht, aber auch teilweise wie die grauen Männer bei Momo, die einem die Zeit nehmen, einen nur noch in Hektik bringen und ja, vom Guten und dem in der Zeit leben und mit Langeweile auskommen, mit Freude und Dankbarkeit und Demut für den Moment. Aber auch, was Sie vorhin angesprochen haben, wegen den Geschenken. Ich weiß noch, ich habe an Ostern ein kleines Körbchen bekommen mit ein paar Zuckereiern und einem Hasen drin. Ne? Und mittlerweile kriegt man dann in der Nachbarschaft, sehe ich, riesen Fahrräder halt für Ostern. Wo ich einfach sage, Dimension ist halt echt extrem geworden. Ich muss aber selbst mich schützen davor, weil jetzt meine Schwiegermutter schon gefragt hat, ob sie nicht meine Tochter ein Laufrad schenkt zu Ostern. Ist ja schön, dass sie ein Laufrad schenken möchte, aber es wäre eher was für Weihnachten oder für den Geburtstag, nicht für Ostern. Also man muss selber gucken, dass man nicht vor lauter Tanten und Onkels Geschenke aufgrund der Ferne, die dann auch meinen, sie müssen mit dem Kind Zeit verbringen, indem sie ihm Geschenke schicken, da muss ich wirklich das managen, dass es nicht zu viel wird, weil am Schluss, wie Sie sagen, dann 5 Adventskalender da sind.
Lieb ist auch die Erstkommunion, ne, Frau?
Es ist ja so, dass jetzt die Großeltern im Schnitt viel weniger Enkel haben und dadurch ein viel größerer Fokus ist. Und wir insgesamt sehr wohlhabender sind und deswegen kommt sowas zustande. Ich will mal sagen, also Handy oder Internet ist per se ja nichts Schlechtes. Nur wie wir damit umgehen, das ist eben das Thema. Dass es das alles gibt, ist wunderbar. Nur wir müssen uns einfach da ein Stück disziplinieren und da eben auch Vorbilder sein für unsere Kinder. Das ist eben so ein Thema. Aber dass es das gibt, ist erstmal eine tolle Sache. Wir müssen ja einfach nur mit maßvoll damit umgehen.
Ja, ein Stichwort wäre vielleicht auch die Smartwatches, die viele Eltern ihren kleinen Kindern schon umhängen, damit sie einfach rund um die Uhr erreichbar sind. Ist ja auch ein ganz neues Phänomen.
Weil wir immer mehr Ängste haben, obwohl unsere Gesellschaft immer sicherer wird, haben wir das Gefühl, dass es immer gefährlicher wird. Das ist auch so ein Trugschluss, der uns ja natürlich auch sehr stark über Medien suggeriert wird. Wir kriegen heute mit, wenn eine Fußballmannschaft in Thailand eingesperrt ist, das war früher ja nie so ein Thema. Und das suggeriert uns, dass es immer gefährlicher wird, immer schlimmer für unsere Kinder. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.
Was bedeutet das für ein Kind, wenn es so, also die Smartwatch um den Arm hat, vielleicht ein Grundschulkind und mit Freunden mit dem Fahrrad vielleicht unterwegs ist und die Eltern das dann also im Grunde auch immer verfolgen können, wo es ist? Was bedeutet das? Verändert das?
Das verändert sehr viel, vor allem wissen die Kinder dann auch irgendwie, sie sind ja nie richtig allein. Die anderen Kinder sehen, dass es die Smartwatch gibt, die möchten sie dann auch haben. Mhm. Das ist am Anfang eben ganz nett, aber dann irgendwann ist es auch so, dass die Eltern dann panisch werden, wenn das eben mal das Kind nicht erreichbar ist oder wenn die Smartwatch zu Hause gelegen ist und so weiter. Wir müssen immer schauen, was macht das eigentlich mit uns als Eltern, wenn wir sowas einführen und machen. Und es ist auch nicht mal okay, dass ein Kind ab einem gewissen Alter mal eine Stunde irgendwas alleine machen kann. Müssen wir das tatsächlich immer wissen, war das nicht bei uns auch möglich, mal auch irgendwas alleine zu machen oder vertieft zu spielen. Das haben immer mehr Pädagogen berichtet, dass es den Kindern immer schwerer fällt, vertieft zu spielen, ins vertiefte Spiel zu kommen. Und das ist so enorm wichtig für die Entwicklung. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich permanent in irgendeiner Form aus dem Spiel geholt wird, weil meine Eltern jetzt gerade anrufen oder mir eine Message schicken oder was auch immer. Das sind einfach solche Dinge. Da müssen wir einfach schauen, dass wir unsere Kinder da ein Stück, wie soll ich das sagen, einfach auch bewahren. Weil die digitale Welt lernen die sehr, sehr schnell kennen. Die ganzen Devices, Apps und so weiter sind so digital aufgebaut, dass das innerhalb von kürzester Zeit für die Kinder nachvollziehbar ist. Da gibt es einen Knopf, den drücke ich und alles funktioniert oder ich wische nach links und rechts. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind mit 6 in die digitale Welt einführe, und dann ein anderes Kind mit 10, dann hat innerhalb von 1-2 Wochen das Kind mit 10 dieses Level erreicht, wo der eben andere schon 4 Jahre davon zu tun hatte. Das heißt, da gibt es keinen so einen großen Vorsprung. Allerdings ist der mit 6 schon in der digitalen Welt war, hatte eben 4 Jahre weniger analoge Welt als der andere. Und diese analoge Welt ist eben ganz wichtig, als wo ich Resilienz aufbaue, wo ich eben auch geschützt bin vor solchen Dingen, die im Netz auf mich warten. Und ich glaube, viele unterschätzen das, was es da gibt. Da gibt es sowas wie Cybermobbing. Vorstellen, wenn sie früher in irgendeiner Form geärgert oder gemobbt worden sind, dann kannten sie alle Akteure. Heute ist es so, wenn sie cyber gemobbt werden, können Tausende von Menschen einen Shitstorm machen, Tausende von Menschen können für immer irgendwie was im Netz schreiben, das ist für immer für sie da und sie können nicht einfach so fliehen, sie können nicht einfach woanders hinziehen oder eine andere Schule gehen oder. Das sind einfach ganz, ganz andere Mechanismen und ich glaube, dessen sollten wir bewusst sein, auch wenn wir Bilder von unseren Kindern scheren, auch wenn es nur über WhatsApp-Status ist, auch diese Bilder landen bei Meta, also bei, wenn man so will, bei Facebook und Zuckerberg. Das sollte uns allen bewusst sein, was wir da eigentlich machen und ein Kind hat einfach auch ein Recht drauf, dass mit der Privatsphäre von dem Kind auch ein Stück schützt. Und das machen wir eben nicht, wenn wir diese ganzen Bilder teilen. Also das einfach alles ein bisschen mehr mit Bedacht machen. Plus, dass natürlich auch alle möglichen Kriminellen natürlich dann auch Kinderbilder sammeln können. Man kriegt relativ schnell raus, wo jemand wohnt, wo jemand lebt. Das ist im Internet alles möglich. Das sollten wir alles mit berücksichtigen, wenn wir solche Dinge machen.
Also das heißt, das Argument, das in Elternabenden immer wieder genannt wird, wir wollen auch, dass die Schule digitaler wird und natürlich soll mein Kind ein Smartphone haben, habe ich schon gehört. Die Welt ist digital, die müssen einfach lernen, damit umzugehen, die müssen das früh lernen, nämlich das wird ihre Zukunft sein. Dieses Argument zieht für Sie nicht.
Nee, weil es gibt pädagogische, also es gibt keinen Nachweis, dass ein digitaler Unterricht mehr Lernförderung bedeutet, dass die Kinder sich mehr merken können. Und das Interessante ist, egal welches Alter, egal ob das Kind 5 oder 18 ist, es gibt momentan keinen Nachweis, dass die digitale Bespielung mehr dafür fördert, dass ein Kind sich was merken kann. Wir wissen, dass wenn jemand auf dem Keyboard mitschreibt, dass es sich das weniger einprägt, wie wenn er handschriftlich mitschreibt. Wir wissen auch, wenn auf dem Tablet kann ich ja auch mit so einem Stift handschriftlich mitschreiben, auch das wird sich weniger eingeprägt wie auf dem Stück Papier. Also tatsächlich wissen wir, dass diese herkömmlichen Oldschool-Medien, also wie ein Papier und ein Stift, tatsächlich für das Lernen förderlicher ist als die digitale Welt. Es gibt nur einen minimalen Anstieg bei Sprachförderung mit so Sprach-Apps, wo man ein bisschen was erreichen kann, aber bei den ganzen MINT-Fächern und den ganzen anderen Fächern gibt es überhaupt keinen positiven Effekt, wenn ich das digital mache. Deswegen verstehe ich diesen Drang nicht. Plus, wenn ich die Grundschule digitaler mache, dann müssen auch die Lehrer digitaler werden. Die müssen ja kompetenter sein als die Schüler. Und das sehe ich in vielen Ecken auch nicht. Also die müssen sich ja das alles aneignen und viel fitter sein als die Kinder dann. Was wir aber brauchen, ist ab einem gewissen Alter, von mir sei es die 6. oder 7. Klasse, dass Kinder die Dinge, die sie aus dem Netz sehen, bewerten können. Dass die Kinder lernen, diese Dinge zu bewerten. Ist das Fake News? Ist das wichtig? Also sowas wie einen ethischen Ansatz an diese Thematik. Das brauchen wir auf jeden Fall, weil das ist die Welt, in der die groß werden. Also das brauchen wir. Wir müssen erkennen, weil wir haben Umfragen jetzt zum Beispiel zum Ukraine-Krieg gemacht und da haben wir eben auch bei den Jugendlichen gefragt, wie informierst du dich über den Ukraine-Krieg? Und wenn die dann sagen, hauptsächlich über TikTok und Instagram, dann wissen wir, dass es emotional aufgeladene Informationen sind, keine reflektierte, kein Korrektiv. Und das muss man mit den Kindern aufarbeiten. Das ist ganz wichtig. Sonst verharren sich da Stereotypen, und dann die dann beibehalten werden, wie der böse Russe oder was auch immer. Und das ist dann vielleicht in 5 Jahren gar nicht mehr der Fall. Und da müssen wir aufpassen. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Plus, dass diese Informationsquellen eine ganz andere Dynamik und Geschwindigkeit mit sich bringen. Das heißt, die Kinder sind viel schneller als ich, der dann eben bis 20 Uhr wartet, bis Tagesschau kommt. Da haben die eben schon einen ganz anderen Wissensvorsprung. Und diese Mechanismen müssen wir wissen. Da können wir uns nicht rausnehmen. Wir können nicht sagen, ich verzichte auf das Smartphone. Die Kinder sehen das. Auch ein 2-jähriges Kind in dem Fall jetzt. Das ist ja überall. Ich sehe es ja überall. Wir müssen das nutzen für uns und wir müssen da ein Verständnis für haben. Das ist wichtig.
Ja, danke schön, Frau Klier, für Ihr Beispiel. Ja, wir sind alle beeindruckt, dass Sie sich da so klar abgrenzen können. Aber genau, Sie sagen, Herr Maas, das ist nicht, dass man, es muss nicht so sein. Es ist natürlich für ein kleines Kind wunderbar, wenn es ganz frei von dem Ganzen aufwächst, auch mit Hühnern und so weiter. Das ist
auf jeden Fall.
Kommt in uns der Bullabü-Gedanke auf, wie wunderschön. Ja, ich merke auch übrigens, apropos Bullabü, dass auch unser Jüngster solche langsamen Filme gar nicht mehr so gerne guckt, nicht, weil einfach die Umgebung durch die Brüder, wenn man größere Geschwister hat, ist es auch für die Jüngeren schwierig, da ganz rauszubleiben. Aber
ja, was
schlimm ist, an uns Eltern, dass wir da Grenzen ziehen.
Ja, was schlimm ist, wenn die dann etwas anschauen, was langweilig ist, schauen die dann parallel aufs Handy. Und dadurch habe ich eine Aufmerksamkeitsdiffusion und das führt tatsächlich zu Konzentrationsmängel am Ende. Das müssen wir schon
wissen. Das ist etwas, was bei uns verboten ist, im Film zu gucken und das Handy daneben zu haben, zum Beispiel. Ja, eine letzte Hörerin schaffen wir heute noch, Frau Meier aus Buttenwiesen. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hallo an die Runde. Und zwar ein guter Vortrag, aber meine Frage ganz kurz. Und zwar gestern war in unserer Heimatzeitung Capito drin gestanden unter Faktencheck. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist keine gesundheitlichen Einfluss auf die Gesundheit aus. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kann das Bundesamt für Strahlenschutz sowas öffentlich behaupten unter dieser Zeitungsseite für Kinder? Da kann ich mir ja den Mund fusselig reden, wenn ich sage, lass dein Handy mal zu Hause. Wenn mein Kind das liest oder andere Kinder, dann sagen die ja, Mama, da schau mal her, da steht es doch drin, das Bundesamt für Strahlenschutz weiß keinerlei.
Ich glaube aber, da geht es um die Strahlen vom Handy. Da gab es immer wieder so Theorien, dass solche Handystrahlen in irgendeiner Form krebserregend sind oder was auch immer. Und das haben die widerlegt. Ich glaube, da geht es tatsächlich nur um die Funkstrahlen und mehr nicht.
Ja. Genau, aber Sie sagen ja, Herr Maas, Frau Meier hat das Gefühl, dann keine Argumente mehr zu haben, aber Ihre Argumente ziehen ja in eine ganz andere Richtung.
Ganz andere Richtung, also das mit den Strahlen, das habe ich jetzt nie in irgendeiner Form beleuchtet, sondern tatsächlich das Nutzungsverhalten der Menschen unabhängig von Strahlen oder Aufladen oder was auch immer. Und ich glaube, das ist das, was das Amt für Strahlenschutz meinte. Das gibt es nämlich immer wieder, dass irgendwelche Funkmasten irgendwelche Einflüsse haben und das ist tatsächlich widerlegt worden.
Also, wir sind jetzt hier, würde ich mal sagen, zum Schluss würde ich gerne noch mal ein ganz kurzes Fazit ziehen. Vielen Dank, Frau Meier, für Ihren Anruf. Und ein kurzes Fazit noch. Erstens, Herr Maas, Sie sagen uns, das Wichtige ist einmal, dass wir unseren eigenen Medienkonsum ein wenig durchleuchten und gucken, was sind wir für Vorbilder für unsere Kinder? Wo lassen wir unsere Kinder schon sehr früh ran? Wie beschäftigen wir sie? Sind wir wirklich mit ihnen zusammen oder ist das Familienleben zerfleddert? Aber auch, wagen wir es auch, ihnen noch irgendwelchen Widerstand im Weg zu lassen, den sie selber überwinden müssen? Das haben wir jetzt gerade, weil wir viel über die digitale Welt gesprochen haben, gar nicht so sehr beleuchtet. Vielleicht können wir das später nochmal mit angehen. Einfach es gibt ja dieses schöne Wort der Rasenmäher, Eltern, die ihrem Kind jeglichen Widerstand aus dem Weg räumen. Das sind die Punkte, die Übersättigung, die Überbehütung. Da müssen wir einfach an unser Verhalten als Eltern ran, Herr Maas.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese Sendung. Generation lebensunfähig, der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und allgegenwärtiger Digitalisierung in der Kindheit mit Rüdiger Maas. Sie können die Sendung nachhören. Sehr gerne auch weiterempfehlen. Gibt es dann im Internet unter horeb.org in der Mediathek zu finden. Unter Leben in Beziehung zum Beispiel können Sie finden diese Sendung. Und wer es gerne als CD haben möchte, in der Hand halten möchte, kann auch gerne eine CD bestellen unter 08328921120 ist der CD-Dienst für Sie erreichbar. Das Buch, das Rüdiger Maas geschrieben hat, heißt Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, finden Sie nochmal im Buchhandel. Dankeschön, Herr Maas, nochmal alles Gute und einen gesegneten Tag wünscht Ihnen noch Gabi Fröhlich.
Vielen Dank, gerne. Tschüss.